Liebe Gemeinde, es gibt biblische Texte, mit denen man nicht wirklich zurechtkommen kann. Sie entziehen sich einer stimmigen Auslegung, weil immer etwas offen bleibt, ungeklärt, widersprüchlich. Die Geschichte von Rahab und den Kundschaftern gehört dazu. Sie haben sie eben in der Lesung gehört, die Herr Kaiser vorgetragen hat. Rahab, eine mutige und selbstbewusste Frau, die klug und mit List die Kundschafter versteckt und deren Leben rettet und die Suchtrupps des Königs auf eine falsche Fährte setzt. Sie macht das nicht völlig uneigennützig, sondern rettet damit auch ihr eigenes Leben und das ihrer Familie. Es ist sozusagen ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Rahab schützt die Kundschafter vor deren Verfolgern und sie, die Kundschafter, sorgen dafür, dass Rahab und ihre Familie am Leben bleiben, wenn in Kürze Jericho und das Land Kanaan von Israel erobert werden und der Bann vollstreckt werden wird, also die totale Vernichtung von Häusern, Menschen und Tieren. Davor bewahrt zu werden, war das verständliche und elementare Interesse von Rahab und ihrer Familie. Mit einem Eid wird dieses gegenseitige Schutzabkommen bekräftigt und am Ende auch eingehalten. Ein rotes Band am Fenster des Hauses gilt als Erkennungszeichen der zukünftigen Eroberer, dass dieses Haus vor der Vernichtung bewahrt bleiben soll. In dieser Perspektive des Bibeltextes erscheint Rahab als eine beeindruckende Frau, die im richtigen Moment das Richtige tut und das auch entschlossen, mutig und klug. Eine Frau mit Charakter, wie jemand meint, die es wage, sich ihres Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen und die Herausforderung der Freiheit, nämlich im gelobten Land zu leben, auch annehme. Folgt man dem biblischen Text weiter, dann ist Rahab zudem die erste heidnische, also nicht jüdische Frau, die in Kanaan sich zu Jahwe, dem Gott Israels, bekennt. Ich weiß, sagt sie, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Rahab hat sich, so muss man vermuten, mit dem Schicksal ihres Landes abgefunden. Sie akzeptiert die Landnahme und damit auch den Gott Israels, auf dessen Wille und Entscheidung eben diese Landnahme auch zurückgeht. Aus jüdisch-christlicher Sicht erscheint Rahab als Frau des Glaubens und von beeindruckender Tatkraft. Entsprechend hat sie in der jüdisch-christlichen Tradition deutliche Spuren hinterlassen als Vorbild und als Ikone des Glaubens. Im Matthäusevangelium etwa taucht Rahab im Stammbaum Jesu auf, als Urgroßmutter von David. Im rabbinischen Judentum wird Rahab gesehen als spätere Ehefrau von Josua und als Ahnherrin der Propheten Jeremia und Ezechiel. Im rabbinischen Judentum gilt Rahab neben Sarah, Abigail und Esther als eine der vier schönsten Frauen der Welt. Im Neuen Testament, im Jakobusbrief, wird Rahabs Verhalten als Beispiel dafür gelobt, Zitat, durch Werke gerecht zu werden. Und im Hebräerbrief dagegen heißt es dann, es ist ihr Glaube, durch den Rahab, wie es heißt, nicht mit dem Ungehorsam umkam, weil sie die Kundschafter freundlich aufgenommen hatte. Und schließlich bei Luther gehört Rahab zu den schönen Beispielen des Glaubens, der Liebe und des Kreuzes bei den lieben heiligen Vätern, und nun werden lauter Männer aufgezählt, nämlich Adam, Abel, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Mose und die ganze Reihe durch. Und daran, so Luther, Zitat, sollen wir lernen, Gott zu vertrauen und ihn zu lieben. Wie gesagt, aus jüdisch-christlicher Sicht mag Rahab ein Vorbild des Glaubens und Gottvertrauens sein. Aber aus Sicht ihrer eigenen Landsleute sieht das anders aus. Für die Kanaanäer ist sie eine Verräterin und möglicherweise mitverantwortlich für die zu erwartenden Folgen ihres Verhaltens. Brisant wird diese Erzählung ja dadurch, dass wir beim Thema Landnahme, Kundschafter und Einzug ins gelobte Land am Vorabend eines Krieges stehen. Die Männer, die Rahab bei sich versteckt, sind ja keine Touristen, die die Schönheiten des Landes Kanaan erkunden wollen, sondern Spione in feindlicher Absicht zur Vorbereitung eines Eroberungskrieges. Zur Kriegsführung gehört bis heute, dass man ein Land vorher auskundschaftet, damit man im Ernstfall weiß, wie die Lage im Land ist, wo die Schwachstellen sind und wie man strategisch am besten vorgeht. Das alles sind keine Kleinigkeiten, sondern Vorbereitung einer Eroberung. Aus Sicht der Kanaanäer ist Rahab eine Kollaborateurin, die ihr Land verrät, die mit den Eroberern gemeinsame Sache macht, um ihr eigenes Leben und das ihrer Familie zu retten. Und ob es wirklich nur der Glaube war, der ihr Verhalten erklärt oder nicht doch vielmehr geschicktes Kalkül angesichts des Schreckens, der ihr bevorstand, kann man immerhin mit Recht fragen. Rahab selbst jedenfalls spricht ausdrücklich davon. Ich weiß, sagt sie, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch, also vor den Israeliten, ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn, so sagt sie weiter, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter Sihon und Og jenseits des Jordans angetan habt. Wie ihr den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. Es sind offensichtlich ziemlich grausame Bilder, die den Israeliten vorausgehen und den Menschen den Atem rauben, sie geradezu lähmen und in pure Angst versetzen. Auch das gehört zur Kriegsführung bis heute. In dieser Gemengelage von Gott zu reden und an ihn zu glauben, ist nicht so einfach. Und in dieser Gemengelage Rahab ausschließlich zur starken und gläubigen Frau zu stilisieren, ist ebenfalls nicht so einfach. Wir begegnen hier einer unvollkommenen Moralvorstellung, schreibt ein Bibelkommentar. Und dann weiter, wenn das Neue Testament Rahab positiv erwähne, dann noch einmal Zitat, dann nicht wegen ihrer Falschheit, sondern um ihres Glaubens willen. Aber selbst das stimmt nur zum Teil. Rahabs Glaube ist nicht so eindeutig, wie er in der Überlieferung behauptet wird. Er ist möglicherweise eine Mischung aus Angst, aus Überlebenswillen und religiöser Anpassung. Und es stimmt auch nicht ganz, wenn gesagt wird, Rahabs Glaube, wie unvollkommen er auch gewesen sein mag, rettete sie und ihre Familie. Was sie rettete, war eine Mischung aus Entschlossenheit und Einsicht in das Unabänderliche. Das heißt, Rahab hat rechtzeitig begriffen, dass sie es mit einem Gott zu tun hat, dessen Ratschluss sie sich nur fügen kann, wenn sie nicht untergehen will. Aber eben dieser Ratschluss Gottes ist es, der es den meisten Menschen heute unmöglich macht, an diesen Gott noch zu glauben. Ein Gott, der für sein Volk Eroberungskriege führen und das sogenannte gelobte Land mit Gewalt in Besitz nehmen lässt. Kann man an solch einen Gott noch glauben? Und ist das noch derselbe Gott, den Jesus seinen Vater nennt? Viele verneinen das heute und lehnen es für sich ab. Wie aber kommt man dann mit diesem Bibeltext überhaupt zurecht? Wohl nur so, indem man die Widersprüchlichkeiten akzeptiert und sich frei macht vom Zwang zur Eindeutigkeit. Die biblische Erzählung von Rahab und den Kundschaftern entzieht sich der Eindeutigkeit und sie führt mitten hinein in die Mehrdeutigkeiten menschlichen Handelns und Lebens und auch göttlichen Wirkens. Weder wir selbst noch unser Tun, wie unser Leben als Ganzes, ist jemals eindeutig. Immer bleiben Ambivalenzen, immer bleiben Grauzonen und Widersprüche. Und je nachdem, aus welcher Perspektive man darauf schaut, in den seltensten Fällen ist das, was wir tun, eindeutig oder gar eindeutig schlecht. Das gilt auch für das Verhalten von Rahab und es gilt auch für unseren Glauben an Gott. Genauer gesagt, unseren Glauben an das Wirken Gottes. Ich versuche mir das klarzumachen an den vielen Friedensgebeten, die es in unseren Kirchen gibt. Gebete an Gott gerichtet, der auf welchen Wegen auch immer Frieden schaffen möge, wo jetzt noch Krieg ist. Nun zeichnet sich gerade in diesen Tagen ab, dass es im Gazastreifen zwischen der Hamas und Israel zu einem Waffenstillstand kommt und morgen endlich alle Geiseln ausgetauscht werden sollen. Noch vor wenigen Wochen hätte das niemand für möglich gehalten. Wenn es jetzt tatsächlich zu einem Frieden kommen sollte, was noch nicht wirklich klar ist, was bedeutet das dann eigentlich für unseren Glauben? Würden dann die Friedensandachten zu Dankgottesdiensten werden, weil Gott die Gebete erhört und für diese Region Frieden geschaffen hat? Ein Frieden, der teuer und mit vielen Opfern erkauft worden ist? Wie kommen wir da mit unserem Glauben an Gott widerspruchsfrei zurecht? Ich vermute eher nicht, mit Ausnahme vielleicht der christlichen Gemeinden, die unmittelbar vor Ort sind. Ich frage mich, woran liegt das? Es liegt daran, dass wir uns schwer damit tun, Gott zwar als Schöpfer und Herrn des Lebens zu bekennen, ihn aber nicht wirklich als Herrn unserer Geschichte glauben können. Und wenn, dann nur sehr vage und mit unklarem Sinn. Hier klafft etwas auseinander, was die meisten heute nicht mehr zusammenbringen. Das ist der tiefere Grund, warum die biblische Erzählung von Rahab und den Kundschaftern für viele nicht wirklich aufgeht. Sie, diese Geschichte, hält nämlich noch etwas zusammen, was zwar zusammengehört, aber heute nur schwer zu glauben ist, dass Gott Schöpfer und Herr der Geschichte zugleich ist, mit all den Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten, die dazugehören. Dafür stehen Rahab und ihre Geschichte von der Rettung der Kundschafter. Das, was hier von Rahab erzählt werde, schreibt der Alttestamentler Hans-Wilhelm Herzberg, werde weder als Verrat noch als berechenbare Schleue berichtet, sondern als Zeichen für das Wissen um die Gestaltung der Geschichte durch Gott, der droben im Himmel und drunten auf Erden ist. Der Verfasser der jetzigen Geschichte sei, noch einmal Zitat, großzügig genug gewesen, dass er die Gestalt der heidnischen Prostituierten Rahab mit allem, was dazugehörte, als Hintergrund belassen habe, um zu zeigen, was gerade durch ihren Mund bezeugt werde, dass der eine Gott der Schöpfer und zugleich der Herr der Geschichte ist. Dieses Bekenntnis gilt nach wie vor und in alle Zukunft, auch dann, wenn es schwer ist, das zu glauben. Aber unser aller Leben hängt davon ab, dass Gott die Geschichte der Menschheit ihr nicht alleine überlässt, sondern dass er sie auf welchen Wegen auch immer zum Frieden führt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.